Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich heute Morgen. Auch liebe Grüße von meiner Frau soll ich bestellen heute Morgen. Und wir haben so schöne Lieder gehört gerade vom Lob Gottes. Das ist wunderbar und ich setze noch einen drauf. Und zwar, also nicht, dass ich jetzt singe, sondern ein Psalmwort lese aus Psalm 150. Die Verse dort, auch ein Loblied zur Ehre des Herrn. Wir sollen Gott loben und Gott preisen, darum geht es und das ist eigentlich unsere Aufgabe, die Größe Gottes preisen. Psalm 150. Dort heißt es, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalmen und Harfen, lobet ihn mit Psalmen und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Das ist dieser letzte Psalm, den wir in unserer Bibel haben und der eben auch vom Lob Gottes eben spricht. Wir sollen Gott loben und Gott preisen und das ist auch unser Auftrag. Jetzt ist es nur so, dass wir wahrnehmen müssen, dass unser Leben manchmal so ist, dass es größer ist oder über unseren Verstand hinausgeht. Gott ist größer als mein Denken. Das macht mir manchmal vielleicht doch Mühe. Und dann fällt es schwerer, Gott zu loben und zu preisen. Gott ist größer als mein Denken, aber nicht für unsere Anbetung, das ist ja das Thema. Aber manchmal habe ich ihn so ein Stück beißen, wenn man so will. Ja, Gott ist so groß. Ich verstehe manches nicht in meinem Leben, aber doch will ich ihn anbeten. Und es fällt einem manchmal gar nicht so leicht. Ich möchte euch heute drei Leute vorstellen, die erfahren haben, dass das Denken Gottes zu groß ist. Und nachher dann noch einige Gedanken anfügen, auch ein paar Gedanken, die uns vielleicht biblisch gesehen vielleicht schon mal Mühe machen mit Erwählung. Gott liebt alle Menschen, aber er wählt nur einige. Gott tut alles, aber der Mensch hat Verantwortung. Wie bekommen wir das zusammen? Also heute ein kleiner philosophischer Vortrag. Ich hoffe, ihr steht das durch. Also, fangen wir erstmal an mit einer bekannten, oder für viele von euch bekannten Geschichte. Da war ein Mann, dem war das auch zu groß, wie Gott ihn führte und leitete. Und da bin ich eben bei dem Hiob, der Mann des Leidens. Ist ja sehr bekannt eigentlich, Leiden und Hiob gehören irgendwie zusammen und er war ein Mann, der wirklich gottesfürchtig war. Also sagen wir mal so wie wir hier. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Also einer, der wirklich gottesfürchtig war und Gott ehrte und Gott nachfolgte. Und er hatte auch viel Reichtum, hatte viele Kinder. Und dann diese Geschichte, die auch etwas schwer für uns zu verstehen ist, dort in Hiob 1 und 2, wo es eben dann heißt, dass dort bei den Göttersöhnen ein Gespräch stattfindet und Satan eben sagt, weißt du, der glaubt ja nur an dich oder vertraut dir nur oder ehrt dich nur deshalb, weil es ihm so gut geht. Nimm ihm mal alles, dann wirst du schon sehen, was davon überbleibt. Und so ist es, dass Hiob in manche Not hineinkommt. Jemand fragte mich vor einiger Zeit dann mal und sagte, dass überhaupt Gott das so zugelassen hat, dass der Hiob so geprüft wird. Gott ist zu groß für mein Denken, auch hier. Gut, wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns das einfach mal an. Hiob, ein Mann, der wirklich Gott vertraut und das auch durchhält, zuerst zumindest. Er sagt unter anderem das Wort, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was für ein Wort für einen Mann, der seinen Besitz verloren hat, der seine Kinder verloren hat und der dann auch seine Gesundheit verliert. Hiob ist schwer angeschlagen und wir merken das dann auch ab Kapitel 3, wie er in eine tiefe Depression fällt. Und dann zum Glück hat er ja Freunde. Und die kommen dann zu ihm und wollen ihn irgendwie trösten, aber das ist nicht so richtig gelungen, sage ich mal mit meinen Worten, weil sie einen festen Standpunkt hatten, mehr oder weniger von den Einzelnen formuliert. Hiob, da muss irgendwas in deinem Leben passiert sein, Sünde in deinem Leben sein, konkrete Sünde in deinem Leben sein, weshalb du jetzt so gestraft wirst. Ja, Hiob sagt, ich kann nichts dazu sagen. Ich bin mir keiner besonderen Schuld, dass wir alle Sünder sind, das haben wir auch schon mitbekommen, aber ich bin mir jetzt keiner ganz besonderen Schuld bewusst, dass mir so etwas Dramatisches eben passiert in meinem Leben. Ich weiß nicht, was das soll. In Hiob 19 sagt Hiob dann auch mal, ich verstehe Gott nicht und Gott ist ungerecht. Ich glaube Hiob 19, Vers 5. Er ist ungerecht mit mir, wie er mit mir umgeht. Das habe ich nur wirklich nicht verdient. Und da sind wir mitten in unserem Leben drin, vielleicht auch, dass du dir vielleicht auch schon mal gedacht hast, warum passiert mir das gerade? Es gibt in der Bibel einige Andeutungen und Erklärungen, warum dem einen und den anderen jenes passiert. Aber seien wir vorsichtig mit schnellen Erklärungen. Wir wissen es oft einfach nicht. Und da wird auch wieder deutlich, Gott ist zu groß für mein Denken. Ich kann mir einfach manches nicht erklären. Aha. Gott ist so groß für mein Denken. Wie kam jetzt Hiob zurecht wieder? Wir können das ja nachlesen. Also mit den Freunden, das sage ich mal salopp, hat es nicht so geklappt. Mit dem Trost. Und plötzlich spricht Gott selber zu Hiob. Hiob 38, da geht die Rede Gottes los. Also Gott spricht jetzt selbst. Da heißt es, und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach, wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden, sagt Gott zu Hiob, wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich, lehre du mich, du Mensch, lehre mal Gott. Und dann geht es weiter, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat und so weiter. Er stellt also dem Hiob die Schöpfung Gottes vor Augen und sagt, wo warst du denn da eigentlich? Kannst du mir das alles erklären? Jetzt müsste hier ein Wissenschaftler stehen und euch erklären, wie unfassbar gewaltig die Schöpfung Gottes ist, im Kleinen und im Großen. Ich habe gestern mit einem uralten Freund telefoniert, der ist ein bisschen jünger als ich, aber wie gesagt uralt. Und wir haben uns lange nicht mehr gesprochen und so. Und er war so ein ganz treuer. Wir kannten uns von unserer Schulzeit her und ich hatte ja meine Probleme mit meinen Augen und ihr merkt, die sind ja auch nicht so ganz toll. Ich muss immer gucken, dass ich das hier so hinbekomme. Und der war damals bereit, als ich mich entschlossen hatte oder es einfach so sah, dass Gott mich auf die Bibelschule schicken wollte. Die war in Wuppertal und wir wohnten in Langenfeld im Rheinland. Er hatte Führerschein, ich konnte nicht aufgrund der Augensituation. Und dann ging es los, dass er bereit war, mich immer und immer wieder auch ins Bibelseminar zu fahren, mit dem Gepäck, was man immer so mit hat und so, und hat mich dorthin gebracht. Und jetzt haben wir uns nach vielen, vielen Jahren nochmal telefoniert. Er rief dann mal an. Ja, sage ich, es ist einfach so. Damals, als du mich gefahren hast, wusste kein Mensch, warum ich eigentlich diese Augenkrankheit habe. Heute, nach 50 Jahren, weiß man, woran es liegt. Immunsystem ist das Problem. Gut, brauche ich nicht weiter ausführen. Nur das ist das ganz, ganz, ganz Kleine im Menschen. Das führen so viele kleine Faktoren zusammen, damit das klappt. Und wenn wir uns dann in das Universum hineinschauen, da darf nicht das Kleinste verschoben werden in diesem Universum, sonst bricht das ganze Universum oder auch unsere Welt kommt total aus den Fugen. Gott hat es geschaffen. Und das stellt eben Gott dem Hiob vor Augen. Und er ist dann doch beeindruckt. Und er sagt eben dann nachher, Gott, ich habe mit Unverstand geredet. Was mir zu groß war, habe ich versucht zu verstehen. Das ist dann Hiob 42 besonders und die weiteren Verse. Und was hat er entdeckt? Gott ist zu groß für mein Denken. Ja, meine Not ist groß. Aber das richtig einzuordnen und Gott jetzt die Schuld zu geben, okay, Hiob klagt, er klagt auch Gott an. Und dann später ist es so, dass Gott, als Hiob Buße tut über sein Verhalten, weil ihm einfach alles zu groß ist und er sich an Gott schuldig macht. Er macht oder tut Buße am Schluss, überlegt euch das mal. Hatten die Freunde jetzt recht, hat er eine besondere Schuld auf sich geladen, jetzt tut er endlich Buße. Nein, es ging nicht um diese besondere Schuld, die er vorher getan hatte, sondern er tat Buße, weil er erkannte, ich habe mit Gott gerechnet, habe versucht, mit ihm in die Diskussion zu treten und klarzumachen, dass es so nicht geht. Und er erkennt plötzlich, also Gott ist einfach zu groß für mich. Es geht nicht. Ich kann Gott nicht auf meine Ebene ziehen, mit ihm über Gerechtigkeit diskutieren. Das geht nicht. Und so kommt Hiob wieder zurecht. Und interessant ist, dass Gott diesen Hiob nicht irgendwo jetzt maßregelt und sagt, jetzt hast du endlich mal kapiert, was los ist. Was hast du mit mir gemacht? Du hast mich als ungerecht angesehen, du hast geklagt, du hast alles Mögliche gemacht. Jetzt bekommst du aber eine dicke Strafe oder so. Macht Gott nicht. Wir dürfen wirklich auch unsere Klagen zu ihm bringen, auch die Dinge, die wir nicht verstehen. Und wir dürfen wissen, dass er dennoch bei uns ist. Dass seine Gedanken oft größer sind als unsere Gedanken. Zu groß für mein Denken, und zwar erreicht uns dieser Moment oft in dem Thema Leid, das wir nicht einordnen können. Warum ist das passiert? Warum bin ich so krank? Warum diese Beziehungskrise? Warum dies und warum das? Warum lässt Gott das zu? Ich gehe einen Schritt weiter und komme zu David. David, ein Mann, der in einer ganz anderen Richtung die Größe Gottes wahrnimmt und darüber staunt und sagt, das ist mir zu groß, wie Gott ist. Psalm 139, Abvers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war mir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Und wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir. Wie groß, Gott, sind deine Gedanken. Das bezieht er jetzt aber nicht auf, zuerst auf Leid, sondern auf die Schöpfung. Was wir vorhin bei Hiob schon hatten, wie Gott dem Hiob seine Schöpfung vorstellt. Jetzt, David sagt, ich kann es nicht fassen. Wenn ich das mir genau anschaue, wie das, wie ich vorhin ja auch schon geschildert habe, im ganz Kleinen wie auch im ganz Großen alles zusammenpasst. Ich kann es nicht fassen. Die Summe ist zu groß. Das sagt Gott. Wir leben ja in einem digitalen Zeitalter heute und ich bin ja auch so einer und ich weiß auch manchmal nicht, ob ich nicht zu viel da mit dem Handy rummache. WhatsApp und was es alles gibt, habt ihr auch schon mal gehört, ne? Gut. Also, und diese Dinge, manchmal meinen wir, das wäre die Welt, also das wäre das Leben, meine ich, das hier, weil ich immer da reingucke und meine, das wäre es. Haben wir noch Augen für das, was um uns herum ist, für die Menschen, für die Schöpfung? Ich bin da auch nicht der Stärkste drin, was die Schöpfung betrifft. Eher introvertiert und so, für mich denkend so. Aber ich merke, es fehlt mir etwas, wenn ich nicht die Größe der Schöpfung Gottes wahrnehme. Ich wünsche euch auch das, ich freue mich immer, jetzt ist der Rainer wieder da, der Radfahrer. Wenn du dann so unterwegs bist oder ihr zusammen auch unterwegs seid, und dann auch erzählt, was ihr dort alles Schönes seht. Wenn ihr da am Fluss vielleicht so einen Fahrradweg entlang fahrt und so, habt ihr ja schon mal Grüße, schickt ihr ja schon mal dann, habt ihr ja schon mal geschickt. Wie schön das ist. Herr, schenk mir neu diesen Blick für das, was du geschaffen hast. Dass ich merke, dass du größer bist als mein Denken. Daran auch erkenne ich, dass du größer bist und dass ich vielleicht auch dann nicht so überrascht bin, wenn Dinge in mein Leben hineinkommen, die ich nicht begreife, weil ich deine Schöpfung ja auch nicht begreife. So groß ist sie, so gewaltig. Also die Größe Gottes erkennen an seiner Schöpfung. Und dann, jetzt komme ich zum Paulus. Er ein Wort aus Römer 11, ab Vers 33. Römer 11, Vers 33. In Kapitel 9 bis 11 stellt ja Paulus ein Stück Heilsgeschichte dar. So hat Gott mit Israel gearbeitet, gelebt. Und dann sind die Nationen, also auch die Kreuztaler und so, sind dann eingepfropft worden in diesen Ölbaum. Grundsätzlich Israel, aber dann wurden sie mal beiseite geschoben, ein Stück, und eingepfropft wurden die Nationen. Wir sind nur eingepfropft, bis dann Gott einmal ganz Israel ihnen die Decke von den Augen nehmen wird. Da steht Römer 11, Vers 25 und 26. Und am Schluss dieser Darstellung, wie Gott Heilsgeschichte macht, wie er Israel erwählt, wie aus Israel der Messias kommt, wie dann auch die Nationen Licht bekommen für ihr Leben, dann schließt er ab diesen Bereich ab, Kapitel 11 ab Vers 33 mit folgenden Worten. O welch eine Tiefe des Reichtums beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Und wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Hier in diesem Zusammenhang staunt einfach Paulus über die Heilsgeschichte. Gott will Rettung. Und wie er das anstellt mit Israel, mit dem Messias, wo die Völker mit hineingenommen werden, dieses große Rettungspaket Gottes, das übersteigt seinen Horizont. Wie groß ist das eigentlich? Wir haben hier also drei Männer des Glaubens vor uns, die auf unterschiedliche Art und Weise die Größe Gottes uns vor Augen stellen und sagen, Gott ist zu groß für mein Denken, aber nicht für meine Anbetung. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter und komme einfach auf diese Themen, die uns manchmal etwas schwer vielleicht im Magen liegen oder in Diskussionen wir schon mal damit beschäftigt werden. Ich will sie einfach heute einfach mal nennen. Habt nur dieses, was ihr bisher gehört habt, weiter einfach vor Augen. Gott ist zu groß für mein Denken. Und das braucht mich auch nicht dann in Zweifel oder in irgendwelche Dinge führen, die mich von Gott wegführen wollen, weil ich es eben nicht verstehe. Es ist grundsätzlich einfach so. Aber was will ich dagegen sagen? Gott setzt das Recht. Wir fangen mal an mit der Frage der Rettungsaktion Gottes. Gott gab Jesus Christus für die ganze Welt. Wunderbar. Hier kann man wunderbar dieses eine Wort anfügen aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt geliebt. Die Menschen geliebt auf dieser Welt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was für ein Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir werden am Schluss nochmal darauf zurückkommen. Also, Gott liebt alle Menschen. Er liebt nicht nur die Juden, wie es ja erst deutlich wurde im Alten Testament, das erwählte Volk, sondern schon im Alten Testament wird vorausgesagt, dieser Messias wird auch das Licht der Heiden, also der Nationen sein. Jesaja 49, Vers 6. Also auch für uns. Und dann fordert Jesus seine Jünger auf und sagt, geht in die Welt hinein, verkündigt dieses Evangelium in der ganzen Welt. Und dann heißt es 1. Timotheus 2, 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes allgemeine Rettungsaktion. Ein Fazit dieser Gedanken, jetzt dieser Gedanken, die ich jetzt zuletzt sagte. Ich stelle fest, dass Gott alle liebt und Jesus die Rettungsmöglichkeit für alle Menschen ist. Großartig. Auch schon fast zu groß für mein Denken. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter, wo wir als aufgeklärte Leute, sage ich mir, also Leute, die eben in unserer Kultur aufgewachsen sind, die alles immer gewohnt sind, auch immer wieder in Frage zu stellen, hin und her, und wie Hiob eben in seiner Not gerne auch mit Gott ins Gespräch treten, warum machst du das so? Folgendes. Der zweite Gedanke jetzt nach der allgemeinen Rettungsaktion, die speziellen Rettungsaktionen Gottes. Das ist auch eine interessante Sache. Da heißt es, Gott erwählt Israel, das Volk Israel als Volk. Ich kann das bis heute nicht verstehen, warum er die Siegerländer nicht erwählt hat, als das Volk. Ja, ist ein bisschen humorvoll vielleicht, aber ihr versteht, warum gerade das Israel? Ich lese euch mal 5. Mose vor. 5. Mose 7, Vers 7 kann man sich gut merken, weil hier sagt Gott, warum er sie erwählt hat. 5. Mose 7, 7. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil ich euch geliebt habe. Sondern weil er euch geliebt hat, so heißt es. Aha. So. Ich habe euch erwählt, nicht weil ihr so toll wart, weil ihr so groß wart, weil ihr was zu bieten hattet. Ich habe euch einfach lieb. Fertig. Ich finde das ganz großartig, dass Gott das Kleine liebt, das Verschmachtete, das Unbedeutende. Das führt Paulus auch aus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, dann. Das, was nichts gilt in dieser Welt, das hat Gott erwählt. Herr, ich danke dir dafür, dass ich auch dabei sein darf. Wir kommen natürlich jetzt, wir gehen noch einen Schritt weiter, jetzt mit Israel. Israel ist also besonders erwählt worden. Manch ein kritischer Geist wird dann sagen, ja, das ist aber ungerecht. Das ist unser Denken heute. Das meint, alles in Frage stellen zu können. Warum erwählt er das Volk Israel und nicht die Palästinenser? Ich sage es jetzt mal ganz krass. Warum eigentlich so? Wir haben gerade gehört, Gott hat es begründet in seinem Wort und ich muss es stehen lassen. Gott ist größer als mein Denken. Ich weiß es nicht, warum. Nun, er hat es erklärt. Aber das ist es dann auch. Aha. Okay. Also, dieses Israel wird mal zum Segen der Völker werden, heißt es dann auch. Und am Ende der Geschichte wird es auch noch mal ein Segen für diese Welt sein. Nur ganz kurz. Jetzt kommt aber noch ein Aspekt, der uns nachdenklich macht. Und der uns vielleicht etwas Mühe macht. Also die speziellen Rettungsaktionen, also Israel wird erwählt. Und jetzt sagt uns Paulus im Epheserbrief, gibt er uns einen Einblick in die Erwählung Gottes. Und da sagt er, wisst ihr, Gott erwählt Einzelne. Paulus sagt, uns, die wir an Jesus glauben, wir sind die Erwählten, dem Herrn sei Dank. Ja, ich lese euch das mal vor, mal gucken, wie ihr das so empfindet. Epheser 1, Abvers 4. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, Jesus Christus, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ich als kritischer Geist, kritisch erzogen durch alles Mögliche, sage mir ja, ich finde es ja gut, dass ich erwählt bin. Aber ich muss schon wahrnehmen, nicht weil ich so großartig bin, sondern wie Israel, ne? Klein und unbedeutend eigentlich, aber erwählt. Aber dann kommt ja die Frage auf, von vielen auch von außerhalb, warum sind die erwählt und ich bin nicht erwählt? Ja. Da stoßen sich viele dann dran und sagen, das ist ja eine ganz komische Geschichte irgendwie. Wir neigen dazu, ich pauschaliere jetzt, wir neigen dazu, dass wir hier unsere Fragen haben und sagen, da stimmt was nicht, da ist Gott irgendwie nicht gerecht. Den einen ja, den anderen nicht. Was ist das? Nicht? Wir merken wieder, zu groß für unser Denken. Was ist das? Paulus reagiert da nur ganz anders drauf als ich. Neige darauf zu reagieren. Er sagt, die Erwählung, dann Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Er lobt Gott. Ich sage, da kann doch was nicht stimmen. Mit dieser Erwählung und so. Paulus sagt, ich lobe Gott, dass er uns erwählt hat, dass er einige erwählt. Braucht Gott ja gar nicht. Der braucht uns nicht. Er erwählt sie. Wenn ich das so nehme, wieder ein Fazit. Also hier fiel mir nur auf, Paulus reagiert anders, als wir oft reagieren. Er lobt Gott wegen seiner Größe der Erwählung. Wir sagen, Moment, da stimmt doch was nicht mit der Erwählung. Herr, ich merke, Paulus hat vielleicht schon ein bisschen mehr begriffen als ich, dass Gottes Denken größer ist, als ich und Gott größer ist. Und wenn es um Gott geht, ich ihn letztlich nur anbeten kann und loben kann. Fazit, auch jetzt hier dieser speziellen Rettungsaktion. Ich stelle fest, dass Gott in seiner Souveränität ein Volk besonders liebt und erwählt, das Volk Israel. Ich stelle fest, dass Gott in seiner Souveränität Einzelne erwählt und ich stelle fest, dass Gott in seiner Souveränität zwar alle Menschen liebt, aber nur ein Volk sowie Einzelne erwählt. Da sage ich mir, Herr, das ist zu groß für mich, das kriege ich nicht auf der Reihe. Gott ist zu groß für mein Denken. Aber ich sage mir, wenn der Paulus jetzt nicht in eine Krise gekommen ist, wegen dieser Erwählungsfrage zum Beispiel, sondern Gott lobt und Gott preist, dann will ich lernen von ihm, Gott ist größer als mein Denken. Ich will auch Gott loben und Gott preisen und ihn anbeten. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen interessanten Punkt, wenn ihr noch durchhaltet. Und zwar kommen wir zur Verantwortung des Menschen. Das ist ja dann auch so eine Sache. Also sie wird deutlich geschildert in der Bibel, wir haben Verantwortung. Jesus tritt auf, auch Johannes der Täufer trat schon auf, tut Buße, sagt den Leuten, kehrt um zu Gott. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Klare Aussage, ihr müsst was tun. Umkehren zu Gott. Das wird dann auch weiter, auch in der Gemeinde Jesu dann weiter so durchgehalten, dass sie zur Buße aufrufen, die Apostel. Der Mensch, so wird es uns geschildert, soll dem Rettungsangebot Gottes vertrauen. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, also vertrauen, die bekommen es. Also wer an ihn glaubt, der Mensch ist herausgefordert zum Glauben. Okay. Und der Mensch wird aufgefordert, das Evangelium festzuhalten, damit er nicht umsonst gläubig geworden ist. 1. Korinther 15 am Anfang. Dann auch das, wir Menschen, also wir Christen sollen bereit sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, also bereit sein. Ja, könnte ich ja sagen, ich bin ja erwählt, passiert ja nichts. Ist ja so alles klar. Nein, wir müssen bereit sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das macht Jesus sehr deutlich in seinen Endzeitgleichnissen, in Matthäus 24 und 25, die 10 Jungfrauen, die anvertrauten Zentner, all diese Gleichnisse weisen darauf hin, seid bereit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Paulus fordert Timotheus auf und sagt, du bleib bei dieser Lehre, die du von mir bekommen hast, damit du dich selbst rettest und die, die dich hören. Ja, kann ich auch mal, was ist das denn? der war doch gerettet, der glaubte doch schon an Jesus. Ja, du musst aber bleiben, sagt er. Du musst bleiben an dieser Lehre. Okay. Und dann lesen wir eben auch, besonders auch dann in der Offenbarung, in den Sendschreiben immer wieder, Offenbarung 2 bis 3, lesen wir immer wieder, wer überwindet, der wird es bekommen. Also nicht einer, der einfach so lasch so durch sein Leben läuft als Christ, sondern der wirklich ernsthaft mit Jesus sein Leben gestaltet, natürlich in der Kraft Gottes, der wird das Ziel erreichen. Einmal heißt es, wer keine geistliche Substanz hat, so heißt es, der wird einmal ausgespien, ne? Laodicea, da lau, diese Geschichte, Offenbarung 3, Vers 16, er wandert denn alles Leute, die nicht richtig glaubten oder was? Was ist mit denen los? Waren die nicht zum Glauben gekommen? Das wird nicht diskutiert in der Bibel. Sondern er sagt, wenn ihr keine geistliche Substanz habt, werdet ihr ausgespielt, sagt er. Ihr müsst also überwinden mit Jesus. Durch seine Kraft müsst ihr mit ihm weiter vorangehen. Und dann heißt es in Offenbarung 3, Vers 16, Offenbarung 3, Vers 5, ja. Oder wenn ihr nicht überwindet, werdet ihr aus dem Buch des Lebens ausgetilgt. Rums. Mensch, da fährt ja einem Schreck durch den Körper. Was ich aber hier sagen will, ist einfach das. Gott spricht hier sehr deutlich in seinem Wort von der Verantwortung des Menschen. Ja, wir haben vorhin von dem geredet, was Gott tut, Erwählung, die auch schon schwierig ist für uns. Und jetzt geht es aber darum, dass Gott sagt, du Mensch, du bist verantwortlich für dein geistliches Leben. Ich stelle fest, dass Gott die Menschen in die Verantwortung nimmt. Sie sollen glauben, sie sollen festhalten, sie sollen überwinden. Gott nimmt den Menschen als sein Gegenüber ernst. Doch müssen wir festhalten, dass die Möglichkeit des Abfalls als Widerspruch zur Erwählung Gottes gesehen werden kann. Jetzt bin ich erwählt und doch kann ich dann wieder abfallen. Wie geht das denn? Versteht ihr? Das sind ja Fragen. Gott ist nicht nur souverän in seiner Erwählung, sondern in seiner Gegenüberstellung von seiner Erwählung und der Verantwortung des Menschen. Beides steht in der Bibel. Erwählt, das sage ich, manche sagen ja, ich bin ja gerettet, ich habe mich ja Jesus anvertraut und dann fühle ich mich erwählt von Gott und da kann ja nichts mehr schief gehen. Habe ich alles erfahren in meiner Praxis, dass Leute in diese Richtung dachten und sagten, jetzt bin ich ja für immer gerettet. Die Bibel sagt was anderes. Sie nimmt uns in die Verantwortung. Auch wenn wir hier Probleme haben, weil wir sagen, das kann ja nie sein, wer erwählt ist, bleibt ja erwählt. Beides steht nebeneinander. Das ist zu groß für mein Denken. Und wir können das als Menschen nur nebeneinander stehen lassen. Durch Gottes Geist, möchte ich noch gerne ergänzen, sind wir Gottes Kinder. Wir haben durch den Geist Gottes das Siegel erhalten und niemand, wie es Jesus einmal sagt, kann uns aus der Hand Jesu reißen. Jetzt für die Leute, die etwas sensibel sind und das jetzt so hören, sagen, oh, was passiert jetzt, bin ich dann doch verloren oder so. Wenn du dich nicht bewusst trennst von Jesus, dann hält dich Jesus fest, das ist keine Frage. Er ist treu, da können wir uns hundertprozentig drauf verlassen. Aber wenn wir leichtfertig werden und sagen, da kann mir sowieso nichts mehr passieren und ich lebe, wie ich gerade so will, wenn es auch nicht in der Bibel steht, spielt keine Rolle, habe mich ja mal vor 20 Jahren bekehrt. Nein, da sagt die Schrift, das geht so nicht. Also, interessant ist noch, vielleicht sehe ich gerade noch hier, Paulus am Ende seines Lebens sagt er und dankt Gott am Ende seines Lebens, dass er Glauben gehalten hat. 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da war für ihn jetzt nicht so klar, er hat Glauben gehalten, er sah seine Verantwortung. Er hat Glauben gehalten bei all dem, was er vorher über Erwählung gesagt hat. Ich habe Glauben gehalten, die Verantwortung gehört dazu. Ich gehe jetzt einfach noch einen Schritt weiter und fasse zusammen das, was ich bisher gesagt habe. Gottes Gedanken sind zu groß für mich. Wir haben vorhin, Einstieg war ja mit Hiob, dass das Leid in dieser Welt oft zu groß für mich ist. Obwohl Paulus da ja auch eine Aussage tätigt, wo ich sage, Paulus, das ist mir auch ein bisschen groß. Römer 8, Vers 18. Ich bin aber gewiss, sagt er dort, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Sage ich, oh Paulus, wie groß ist das Leid in dieser Welt. Vor 20 Jahren etwa habe ich eine Beerdigung durchgeführt, die besonders war, ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, es war sogar in Süddeutschland, kam jemand auf mich zu und sagte, würdest du unser neugeborenes Kind beerdigen? Das ist nach ein paar Tagen gestorben, hatte eine Krankheit und so. Dann stehst du da und hast da so einen Sarg und sollst da was sagen. Wie soll ich das einordnen? Jetzt schrieb der Mann, also der Vater dieses Kindes, was verstorben ist, seine Frau ist schwerstens an Krebs erkrankt. Schreibt eine Rundmail, damit Leute beten für ihn. Ja, sage ich, Herr, ich kriege das nicht alles so auf die Reihe. Warum gerade die so dicke? Ja. Gott ist zu groß für mein Denken. Ich will es lernen zu akzeptieren. Gott ist zu groß für mein Denken. Und ich will ihn auch nicht in Frage stellen, sondern ich will lernen, wie eben auch Paulus, als er die Größe Gottes eben sah und auch David, auch begann, Gott zu loben und zu preisen. Das dauert aber oder kann dauern. Und da braucht man Geschwister, die zu einem stehen und die einem Mut machen, die mittragen durch diese Zeit. Ja, Herr, deine Gedanken sind oft zu groß. Die Gedanken des Leides, aber auch die Gedanken der Schöpfung sind zu groß für mich. Zu groß sind auch die Gedanken der Heilsgeschichte für mich. Aber dann noch eine Sache, die einfach noch größer ist. Und die ich auch nicht fassen kann und erst recht nicht fassen kann, ist eben die Tatsache, dass Gott bereit war, für uns Menschen, die wir hier sitzen auch, seinen Sohn auf diese Welt zu senden, um uns zu retten. Gott identifiziert sich mit uns Menschen, dem sein Sohn Mensch wird, um meine und deine Schuld ans Kreuz zu tragen. Ja, wir sind daran gewöhnt, an diesen Gedanken. Ah, was ist das? Das ist zu groß für mein Denken. Und mir fiel mal auf, dass im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 9, dass auch die Frage der Liebe Gottes auch dort geschildert wird. Da heißt es, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung. Merkt ihr, wie Johannes das schreibt? Darin ist erschienen die Liebe Gottes. Manchmal kann ich die Liebe Gottes in manchen Wegführungen und manchen Dingen nicht greifen. Es ist mir zu groß, es ist so schwer für mich. Aber an diesem Punkt kann ich die Liebe Gottes erkennen. Was noch viel größer ist, Gott fügt sich das Leid zu, seinen Sohn ans Kreuz zu geben, um mich zu retten. Das ist zu groß für mich. Das muss ich wirklich sagen. Gott ist zu groß für mein Denken. Und all die anderen Fragen, die ich auch noch hier so angesprochen habe, mit Erwählung und diesen Dingen. Wir werden in Situationen hineinkommen, der eine mehr, der andere weniger, wo wir Gott oder sein Wirken nicht so verstehen oder wie wir es nicht einordnen können. Dass wir dann aber auch nicht Bibelstellen in Systeme pressen und sagen, dann passt das wieder, ne, irgendwie. Sondern dass wir es einfach nebeneinander stehen lassen und sagen, so groß ist mein Gott, das kann ich nicht fassen. Aber besonders kann ich nicht fassen, dass sein Sohn so gelitten hat, damit ich leben kann. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, du siehst, wie wir manchmal hilflos in diesem Leben davorstehen und Dinge nicht erklären können. Auch gerade wenn sie uns selber treffen, es uns einfach zu groß ist. Wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Sie zu uns zur Anfechtung werden. Vielleicht in die Entscheidung führen und wir uns fragen, sollen wir weiter mit diesem Gott gehen oder sollen wir unseren eigenen Weg gehen? Wir sind vielleicht so enttäuscht. Herr, lehre uns durch dein Wort, dass du größer bist als unser Denken und dass du uns dennoch liebst. Und dass wir das erkennen dürfen am Leid deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.